Lead Long and Prosper, euer Spellcast für Freude an Führung. Erfahrungen, Tipps und wertvolle Hacks für alle, die mit viel Freude führen wollen.
Hallo zusammen, schön, dass ihr in die neueste Ausgabe unseres Spellcasts Lead Long and Prosper reinhört. Bei uns zu Gast ist heute Professor Dr. Nadine Galandi. Hallo Nadine.
Hallo.
Und wer ist uns mit mir im Gespräch? Nadine ist heute der Achim Plückebaum. Achim, hallo.
Hallo.
Im Hintergrund hört der Hans-Joachim Spreng erstmal zu, denn er hat heute die Rolle des Spellcasters, aber wir hören ihn schon mal. Hallo Hans-Joachim.
Hallo, ihr vier.
Ich mag euch zum Einstieg Nadine kurz vorstellen. Und das ist wirklich nicht einfach, das kurz zu machen, weil es gibt so wahnsinnig viel zu entdecken. Im Vorfeld habe ich das gemerkt, als ich mich mit dir beschäftigt habe, liebe Nadine. Dein Motto: Zukunft beginnt mit Mut. Dein beruflicher Background: Chemikerin und Beraterin. Eine Menge Erfahrung gesammelt in großen Beratungsgesellschaften. Dein Motivations-Background: Hochleistungssport. Und dein kreativer Energizer: die Fotografie. Wie bringt man das nun alles irgendwie gut zusammen? Und das hast du gemacht, indem du zwei Standbeine mindestens hast, nämlich du bist selbstständige Beraterin und Honorarprofessorin an der Leuphana-Universität Lüneburg. Und in der Beratung kümmerst du dich einerseits um Steigerung von Resilienz und Entscheidungsfähigkeit und andererseits um klassische Strategieberatung für Pharma, Hightech und Medtech. Also echt viel, liebe Nadine, eine Menge Know-how, eine Menge Interessen und ein sehr buntes Leben. Und ich glaube, zum Einstieg, bevor wir uns mit Führung und Wirkung von Führung heute noch tiefer beschäftigen, ich glaube, es wird spannend zu hören, wie ist das in deinem Leben alles zusammengekommen?
Ja, in der Tat, es ist viel und es ist auch bunt. Und manchmal werde ich auch einfach gefragt, wie denn überhaupt diese ganzen Puzzleteile handelbar und auch tatsächlich zusammengekommen sind. Ja, wie ist es passiert? Also ich bin unglaublich vielseitig interessiert. Ich mochte die Naturwissenschaften schon immer. Mir war aber genauso das Kreative wichtig. Ich musste mich dann irgendwann entscheiden nach dem Abitur, was ich studiere. Bin dann auf die Naturwissenschaften gegangen, habe das lange, ja, die übliche Zeit, 8 Jahre studiert mit Promotion, habe nebenbei noch trainiert. Ich war damals im Hochleistungssport rudern. Dann war die Zeit schon ganz schön eng, da blieb kein Platz mehr für die Kamera. Und am Ende hat es sich zusammengepuzzelt. Als ich aus der großen ersten Beratung raus war, hatte ich wieder mehr Zeit, habe dann Fotografie gelernt, regelrecht an der Ostkreuzschule in Berlin und habe dann so ganz viele Stränge wieder kombinieren können. Und unterwegs ist mir das ganze Thema Unterbewusstsein immer wichtiger und auch immer präsenter geworden, was wir unterbewusst entscheiden, wie das Unterbewusstsein auch unseren Stresspegel eigentlich im Griff hat und was wir, das habe ich im Sport gelernt, natürlich auch körperlich dem Ganzen entgegenzusetzen haben. Und so hat sich am Ende so ein buntes Bild ergeben.
Wenn wir jetzt mal gucken, und ich finde es total toll, dass du auch Trainerin für Stressregulierung bist. Und ich glaube, insbesondere Führungskräfte empfinden ja häufiger mal auch negativen Stress. Gucken wir jetzt vielleicht erstmal auch zu dir und deiner Führungserfahrung. Wie bist du in Kontakt mit Führung gekommen und wie passt das, was du jetzt gelernt hast, auf deinem Lebensweg auch zur Führungsentwicklung?
Na, ich bin wirklich, meinen ersten Kontakt zur Führung hatte ich zu den Professoren, die mich in der Promotion begleitet haben. Jetzt weiß jeder, der mal promoviert hat, die Zeit ist nicht leicht und die war auch für mich nicht leicht. Und es gab auch da Momente, wo man so dachte, Mann, das geht doch auch anders. Das war für mich das erste Mal, dass ich eigentlich eine Führungskraft hatte. In der Beratung später habe ich gute und schlechte Partner und auch Projektmanager kennengelernt. Und dann passiert ja etwas, was eigentlich sehr schade ist. Man klettert die Karriereleiter hoch. Und man lernt fachlich dazu, aber man lernt nicht, wie führen geht. Und das ist etwas, was mir selber irgendwann auch aufgefallen ist. Ich bin zwar fachlich immer besser geworden, ich habe mit Kunden viel gearbeitet, ich wurde in der Kundenführung besser, wie ich ein Team führe. Und welche Auswirkungen meine eigene Führung und mein Verhalten auf mein Team hat, habe ich nahezu zu spät gemerkt. Deloitte hat dann damals mir ein Coaching an die Seite gestellt. Das war extremst hilfreich, weil ich dadurch erstmal lernen durfte, wie Führung funktioniert und welchen Einfluss ich auf das Stresslevel meines Teams und auch auf die Leistungsfähigkeit meines Teams hatte.
Hast du noch in Erinnerung, was so ein, zwei Schlüsselerkenntnisse aus dem, als du Führung gelernt hast, wo du gemerkt hast, das erzeugt echt eine andere Wirkung?
Ja, das sind so Sachen, dass ich habe mich selber zum Beispiel nie für wichtig gehalten. Für mich war immer, ich gehe halt zur Arbeit und ich mache meinen Job und ob mein Team mit mir oder mit wem anders spricht, ist egal. Bis ich dann lernen durfte, wie wichtig das ist, dass ich als Teamlead bei den Mittagessen dabei bin, bei den Team-Events dabei bin, dass ich mir die Zeit nehme, mit den einzelnen Personen auch zu sprechen, denen zuzuhören und nicht so nach dem Motto, na, es ist, ich habe echt Wichtigeres zu tun, ich muss zum Kunden, was bestimmt auch wichtig war. Aber am Ende war es halt auch das Team, was das alles umsetzen musste und der Kontakt zum Team war extrem wichtig. Und ich habe das ein bisschen unterschätzt, wie wichtig dieser menschliche Kontakt ist und wie wichtig das auch ist, zuzuhören und sich vielleicht auch für mich gefühlten Banalitäten hinzugeben und das wirklich auch ernst zu nehmen.
Wenn wir jetzt mal auf deine aktuelle Forschungsreihe auch zum Thema Stress gucken, was können Führungskräfte daraus ziehen? Kannst du ein bisschen was verraten?
Ja, was man sieht, dass Führungskräfte auch so ein bisschen ähnelt so den eigenen Erfahrungen, den ich auch gemacht habe, oft den Faktor unterschätzen, wie wichtig sie für das Team sind, wie wichtig die Zeit ist, die sie mit dem Team verbringen oder auch mit einzelnen Personen und wie unterschiedlich Menschen doch sind. Also oftmals denkt man dann ja, ich biete jedem meinetwegen einen One-on-One an oder ich lade das ganze Team zum Essen ein und dann sind alle total happy. Man vergisst aber, dass diese Menschen alles einzelne Persönlichkeiten sind und möglicherweise ganz anders darauf reagieren. Der eine möchte mehr persönliche Gesprächszeit, der andere freut sich sehr über Zeit in der Gruppe. Und dieses Fingerspitzengefühl, auf die einzelnen Menschen wirklich einzugehen, gar nicht auf die Rollen, sondern auf die Menschen, das ist etwas, was ich versuche, so ein bisschen mitzugeben. Das geht dann natürlich auch über zum Teil auch Tests und Auswertungen, wo man halt so ein bisschen sieht, was wem wichtig ist, über angeleitete Workshops, um das halt rauszuarbeiten. Und das ist etwas, was man ganz stark in den Daten sieht. Wenn sich so etwas verändert, dann verändert sich meistens auch die gesamte Stimmung im Team.
Was sind das für Daten, die du da sammeln kannst, woran du das messen kannst, diese Wirkung?
Ja, was ich gerade mache, dass ich Firmen begleite und Daten erhebe, wie die Zusammenarbeit und auch die Gesundheitsbelastung vor dem Anfang eines Programms war. Dann laufen so 3 bis 4 Workshops, direktes, also One-on-One-Führungskräfte-Coaching durch. Und danach messen wir nochmal und schauen dann, wie sich die Lage im Team verändert hat. Und man sieht halt schon, dass gerade in diesem ganzen Bereich Teamzusammenarbeit, Zusammenarbeit mit der Führungskraft, und der Kommunikation, also wie kann ich meine eigenen Bedürfnisse kommunizieren und natürlich auch die Führungskraft, denn die weiß ja dann auch Bescheid, dass möglicherweise die Menschen einfach anders funktionieren oder andere Bedürfnisse haben, dass die dann halt entsprechend anders reagieren. Und dadurch wird wirklich die Zusammenarbeit zwischen der Führungskraft und dem einzelnen Teammitglied verbessert.
Was wäre bei dir anders abgelaufen in deinem Lebensweg, wenn du selber diese Daten gehabt hättest? Das, was du jetzt anderen mitgibst, inwiefern hätte das deinen Lebensweg beeinflusst? Weil du ja sagst, bei dir ist Führung so ein bisschen per Zufall passiert und ohne die Coaching hättest du wahrscheinlich nicht dieses Handwerk bekommen.
Ich glaube, ich hätte, wenn ich das gewusst hätte, viel mehr mein Team nach Stärken eingeteilt. Also mir halt mit denen zusammen erarbeitet, was wollen sie machen, was können sie besonders gut machen und dann die Zusammensetzung im Team wirklich nach Stärken sortiert und auch ein bisschen mehr nach Persönlichkeiten. Es gibt immer Menschen, die klicken besser zusammen als andere, darauf hätte ich viel mehr geachtet und hätte viel mehr die Leute miteinander arbeiten wollen lassen, die es auch wollen, also dass man da viel besseren Fit einfach hinbekommt.
Ist das ein Setup, was sich speziell in der Beratung leichter umsetzen lässt, wenn man auf der anderen Seite in so eine Organisationsstruktur ja so ein bisschen reingepresst wird und manchmal auch einfach Teams nur erbt? Geht das da auch?
Das geht in jedem Fall schwieriger, das ist richtig. Oftmals die Teams, die ich jetzt kennengelernt habe, sind allerdings auch dann so groß, dass ich auch da schon gucken kann, Aufgaben auch nach Stärken zu verteilen und auch Menschen in Gruppen oder Unterteams zusammenzufassen, die einfach miteinander arbeiten wollen.
Hat sich das in den letzten Jahren, wo wir zunehmend ja auch virtuelle Führung haben, virtuelle Teams, die an verschiedenen Standorten zusammen sind, noch mehr Einsatz von digitalen Instrumenten, hat sich das Stresspegel da verschärft?
Also was sich in jedem Fall verschärft hat oder was die Lage nicht besser macht, ist der fehlende menschliche Kontakt. Weil man denkt ja immer erstmal, ach super, ich spare mir die Fahrzeit. Das stimmt. Was uns aber fehlt, ist dieser alltägliche Austausch an den berühmten Kaffeeautomaten oder in der Kaffeeküche und auch das Gefühl für jemanden. Ich nehme jemanden im Raum ganz anders wahr, als ich das über das Video tue. Wenn ich mich gut kenne, funktioniert das. Darum hat das am Anfang der Corona-Zeit auch so gut funktioniert, weil sich Teams einfach kannten. Es wird jetzt aber immer schwieriger. Wer sich selber schon mal remote ongeboardet hat, weiß, wie schwierig das ist, überhaupt in so ein Team hineinzukommen. Es ist fast unmöglich. Und dadurch ist es, glaube ich, einfach für alle schwieriger geworden. Man arbeitet vor sich hin. Es fehlt so ein bisschen der Connect zur Firma, zur Brand, zum Team. Und das erhöht auch den Stresslevel, weil was uns auch massiv entstresst, ist einfach das Wissen, dass ich in einem Team gefangen bin oder also gefangen in diesem Fall positiv und dass ich zur Not auch Rückhalt habe und Unterstützung. Ich kann halt nicht einfach, wenn mich jemand am Telefon in Anführungszeichen geärgert hat, wenn ich aufgelegt habe, einmal kurz fluchen und ich werde von meinem Gegenüber am anderen Schreibtisch getröstet, sondern ich sitze dann alleine zu Hause.
Jetzt hast du vorhin gesagt, du hast eine Menge gelernt, auch übers Coaching und betrachtest die Interaktion von Teams und was besser wird, wenn Führungskräfte andere Methoden und anderes Verhalten an den Tag legen. Was hast du selber für Erfahrungen gemacht und wie kannst du die weitergeben in Bezug auf deine Selbstführung? Es nicht in die Wiege gelegt zu bekommen, ist das eine und jetzt das Wissen darum, was man tun müsste, aber das ist ja letztlich für die Führungskraft auch nochmal ein besonderer Stress. Wie kann man damit gut umgehen?
Na, ich glaube, es ist der erste Schritt, den man ja dann selber macht, ist sich erstmal auch selber zu verstehen. Also wer bin ich, was sind meine eigenen Stärken, was sind meine Ziele, was brauche ich auch selbst, um entspannt zu sein. Und das ist auch der Teil, den ich mit den Führungskräften erstmal gemeinsam mache, weil diese Reflexion, wer bin ich überhaupt, führt erstmal dazu, dass ich mich selber auch entspanne. Weil wenn ich meine Ziele kenne, wenn ich weiß, wer ich bin, wenn ich weiß, wie ich wirke, welche Werte ich habe, dann trete ich viel ruhiger schon mal auf. Und das ist etwas, was, glaube ich, jeder Führungskraft hilft. Ich erlebe es in ganz vielen Coachings, dass das immer der erste Punkt ist, wo so ein Aha-Moment kommt. Was ich dann auch jedem mitgebe, und ich komme aus dem Sport, das ist ein bisschen gemein, aber zu dieser ganzen Thematik Selbstregulation gehört halt auch, dass ich gesund bin. In dem Moment, wo ich nicht gesund bin, wo mein Körper am Limit fährt, bin ich per se viel leichter stressbar, bin viel emotionaler, bin auch risikoaverser und kann auch keine guten Entscheidungen mehr treffen. Und diesem ganzen Thema Selbstführung gehört halt auch eben darauf zu achten, dass ich gesund bleibe. Dazu gehört genug Schlaf, dazu gehört aber auch Sport und Bewegung. Und mit diesen Mitteln kann man sich selber schon relativ gut führen.
Also heißt Resilienz für dich Ruhe und Reflexion?
Nein, nicht nur. Das ist ganz spannend. Ich selber habe festgestellt oder ich arbeite total gerne und auch unglaublich viel. Es macht mir total Spaß. Ich weiß aber auch, dass nach diesen Belastungsphasen einfach eine Ruhephase kommen muss. Das ist am Ende wie im Sport. Im Training belaste ich mich, um eigentlich meinem Körper zu zeigen, wie eine höhere Belastung geht. Und danach erhole ich mich und dadurch steigt meine Leistung an. Das Ganze würde niemals gut gehen, wenn ich diese Erholungsphasen nicht habe. Also Resilienz und auch Stresstraining heißt nicht weniger zu machen, sondern heißt eigentlich nur genug Erholung einzubauen.
Das heißt, es ist ein Plädoyer, dass all diejenigen, die ausflippen, wenn sie den Begriff Work-Life-Balance hören, Mut einzuhauchen, sich doch damit zu beschäftigen, weil das heißt nicht irgendwie die Füße im warmen Wasserbad zu haben. Ist das so?
Ja, das ist so. Also das Thema Work-Life-Balance, es wird ja oft so ein bisschen verstanden als Menschen haben keine Lust mehr, sich anzustrengen. Ich glaube, das ist es nicht. Ich erlebe ganz viele Menschen, die sich sehr gerne anstrengen, die aber oftmals vor lauter Anstrengung gar nicht mehr wissen, wo oben und wo unten ist. Wenn ich in diesem Zustand bin, kann ich auch der Firma nicht mehr gut helfen. Ich treffe möglicherweise falsche Entscheidungen. Ich bin nicht mehr so konzentriert. Ich bin auch nicht mehr so bei der Sache. Und darum ist es wirklich extrem sinnvoll, wenn man versucht, auch genug Pausen einzubauen. Und das tue ich natürlich, indem ich die Work-Life-Balance im Kopf behalte.
Danke für deine Einschätzung. Wir haben uns in diesem Jahr vorgenommen, dass wir uns in unseren jeweiligen Sendungen auch mit dem Thema Führung und Wirkung auf Demokratie, Demokratieverständnis beschäftigen. Und ich finde es spannend von dir zu hören, Nadine, wie siehst du das? Also kann Führung einen positiven Beitrag zur Demokratie leisten?
Ja, in jedem Fall. Allein, wenn man sich mal beschäftigt, warum Demokratie möglicherweise schiefläuft oder warum Menschen nicht mehr rational eigentlich entscheiden können, was sie wollen, warum Angst überhand nimmt. Angst entsteht auch ganz oft, wenn ich einfach zu viel um die Ohren habe, wenn ich zu gestresst bin, wenn ich das Gefühl habe, nicht mehr in diesem sogenannten Driver's Seat oder die Kontrolle über mein Leben nicht mehr zu haben. Und in dem Moment, wo ich als Führungskraft erstmal ehrlich und offen und auch warmherzig mit meinen Mitarbeitenden umgehe, entstresse ich sie auch und helfe einfach dabei auch, dass auch politisch und für die Gesellschaft Entscheidungen getroffen werden können, die halt möglicherweise gut und richtig für unser Land sind und die nicht gegen die Demokratie ausgerichtet sind.
Lass uns noch mal ein bisschen tiefer bohren. Hast du ein paar konkrete Beispiele, wo du sagen würdest, da habe ich erlebt, wie im Team plötzlich anders argumentiert wird oder wie kriegt man ein Führungsverständnis so konkret hin, dass es demokratisches Verhalten fördert?
Ja, man kann das, unser Gehirn nimmt ja ganz gerne Abkürzungen und spart Energie ein. In der Neurowissenschaft spricht man dann von Biases. Ein Bias kann zum Beispiel sein, dass ich in diese Gruppe von In- und Out-Group-Mechanismen falle. Das heißt, ich sortiere mich einer Gruppe zu und lasse gar keine Argumente mehr von der Gegenseite zu. Das ist etwas, was eine Führungskraft, dabei entsteht oft Mobbing, ganz aktiv verändern kann, indem man so führt, dass auch Gegenargumente in einem Thema zugelassen und auch erwünscht sind, indem man klar macht, dass es diese Gruppenbildung, dass die nicht hilfreich ist und das Unternehmen auch nicht unterstützt. Wenn man das mal auf diese politische und wieder demokratische oder Demokratieebene überträgt, wir haben zurzeit so eine Art von Gruppenbildung. Oder besser gesagt, nicht nur eine Art, sondern wir haben eine starke Gruppenbildung. Und man hat das Gefühl, dass Argumente zum Teil einfach gar nicht mehr gehört werden, als Fake News bezeichnet werden oder als irrational oder gar als Lüge von der Regierung. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, wo es jetzt schwierig wird, weil wir brauchen diesen Austausch von Argumenten und wir brauchen auch die Offenheit, uns noch zuzuhören und auch zu verstehen, wie es dem anderen geht. Das ist etwas, wenn ich wieder zurückspringe in die Führung, was ich als Führungskraft meinen Mitarbeitenden schon mitgeben kann, dass eben dieser Austausch und auch die Akzeptanz von dem anderen, die Akzeptanz von dem Gefühl von dem anderen und auch von seinen Sorgen einfach wichtig ist.
Ist ja gar nicht so einfach umzusetzen. Wenn wir jetzt mal auch so ein bisschen aus der Technologieebene schauen, da teilt man sich in Gruppen ja schon ein. Da wird auf MS Teams gibt es dann tausende von Untergruppen. Da hat man einen SharePoint-Folder. Man wird ja reingepresst auch durch die Schemata, wie solche Organisationen funktionieren. Wie kommt man da raus? Gerade wenn die Informationsflut doch so massiv ist, dass die Leute dann am Ende sagen, ich kann das gar nicht mehr verarbeiten. Ich kann mich eigentlich nur noch der Gruppe zuordnen, wo ich einigermaßen verstehe, worum es geht. Wie kriegt man denn die andere Seite wieder hin? Und welche Rolle hat die Führungskraft da?
Das ist total schwierig, weil in der Tat in dem Moment, wo ich mich gezwungenermaßen zuordnen muss, um überhaupt gefühlt so ein bisschen auch zu überleben in einem Unternehmen, ist die Gefahr sehr groß, dass genau das passiert. Die Führungskraft kann trotzdem ganz aktiv andere Meinungen einfordern, kann, wenn eine Entscheidung feststeht, auch zum Beispiel so ganz bewusst Sessions einbauen, wo einer in dem Team nochmal das Ganze bewusst in der Rolle hinterfragt, also wo man wirklich sagt, du übernimmst jetzt bitte mal die Gegenseite, welche Fragen würdest du stellen? Weil allein dieses ganz Bewusste, es mag noch eine andere Meinung geben und eine andere Überlegung geben, öffnet halt auch nochmal einfach das Mindset von den Teammitgliedern.
Wenn wir uns jetzt die beiden Bereiche mal angucken, wir haben über Stress gesprochen, wir haben über Demokratiestärken, das Verhalten gesprochen, letztlich bewegen wir uns alle immer im unternehmerischen Kontext. Kannst du über deine Forschung, die du machst, auch beweisen, dass die positive Auseinandersetzung damit dazu führt, dass ein Unternehmen erfolgreicher ist? Und welche KPIs könntest du empfehlen, wo man das sehen kann?
Das ist etwas, was ganz, ganz schwierig ist. Wenn ich saubere wissenschaftliche Forschung machen möchte, brauche ich in diesem Fall ja eine A- und B-Gruppe. Idealerweise mache ich das Ganze auch noch double blind, sodass ich gar nicht weiß, welche Gruppe was macht. Und allein zwei Gruppen zu finden, die unter den gleichen Bedingungen unterwegs sind und keinen Einfluss durch zum Beispiel Regionen, andere Führungskräfte, andere Kunden haben, ist wirklich richtig schwierig und daher wahrscheinlich auch noch nicht so geschehen. Es gibt in dem Bereich der positiven Psychologie mittlerweile Forschung, wo das versucht wird. Ich glaube, das ist ganz, ganz wertvoll. Ich selbst versuche es gerade an der Leuphana über tatsächlich eben diese KPIs, um zu gucken, wenn sich Unternehmen in dem Bereich stärker engagieren, wie verändert sich zum Beispiel tatsächlich ganz banal der Aktienkurs, weil das einfach eine ganz, ganz harte Messzahl ist. Kann man sowas nachweisen? Wir wissen es noch nicht. Wo ich in jedem Fall als Unternehmen hinschauen kann, sind einmal klar Fluktuationsraten, wie viele Menschen gehen, wie viele Menschen bleiben. Es sind aber auch Krankheitstage. Und es sind auch Fehler, die im Unternehmen passieren. Das vergessen immer viele, dass wenn ich sehr, sehr gestresste Mitarbeiter habe, ich in der Regel auch eine höhere Fehlerquote in Prozessen habe, weil die Menschen einfach mehr Fehler machen. Das ist der eine Strang. Und der andere Strang ist auch mal zu schauen, wie viel neue Ideen und Innovationskapazität habe ich denn? Wie viel kommt denn von meinen Mitarbeitenden? Und habe ich noch neue Technologien, die ich an den Start bringe oder eben auch einfach Ideen, die kommen? Weil das ist die positive Seite. Wenn ich eine gute Mitarbeiterschaft habe und gut geführt habe, dann kommt da mehr.
Und wenn ich fragen darf, jetzt hast du aus organisatorischer Sicht die KPIs dir angesehen, aus individueller Sicht, an welchem KPI kann man sich selber messen?
Na, ich glaube, das Einfachste, das ist wirklich für jeden merkbar, ist Schlaf. Klingt so banal, aber in dem Moment, wo ich noch gut schlafe, wenn ich durchschlafe, wenn ich vielleicht auch vorm Wecker noch wach werde, es ist immer ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass ich per se erstmal gesund bin. Es gibt noch harte medizinische Kennzahlen. Herzratenvariabilität wäre eine. Wenn ich die verfolge, das kann ich über Gadgets machen, die ich am Handgelenk trage oder am Finger oder gar medizinisch über Elektroden, aber das ist messbar. Dann kann ich sehr gut sehen, wie es meinem Körper geht. Dann sind wir aber schon in der technologischen Ecke gelandet. Also ich glaube, die Hands-on-Variante ist tatsächlich zu schauen, wie schlafe ich und wie geht es mir, wie reagiert meine Familie, habe ich noch ein Lachen im Gesicht, und ganz oft sieht man das selber. Es gibt so ein Blinken in den Augen, und wenn dieses Blinken in den Augen bei den Lieblingsthemen nicht mehr da ist, dann war es zu viel.
Kommen wir beim Blinken in den Augen nochmal zu deinem kreativen Energizer, zur Fotografie, um den Ball vom Anfang nochmal aufzunehmen. Wie hilft dir Fotografie bei all den Dingen, die du verantwortest und wo du dich drum kümmerst?
Ja, für mich ist diese Zeit in der Natur, weil ich mache Landschaftsfotos, also ich bin dann wirklich draußen unterwegs, ich bin zu Randzeiten unterwegs, wo ich oft auch alleine bin. Ich bin auch manchmal in schwierigen Situationen unterwegs, weil die schönsten Bilder entstehen bei den kritischen Wettersituationen. Und das ist für mich immer so eine Art von Herausforderung auch. Schaffe ich das? Schaffe ich das nicht? Und das Warten auf die Bilder, auf das Licht, ist dann der Teil, wo ich komplett zur Ruhe komme. Ich bin eigentlich ein ungeduldiger Mensch. An der Stelle kann ich unglaublich geduldig werden und stundenlang sitzen, meistens Gott sei Dank gut angezogen, also es wird nicht so kalt, und kann mich einfach nur mit der Natur und mit dem Licht beschäftigen und warten. Und das entspannt unglaublich. Mich jedenfalls, viele andere nicht. Und wenn man dann in diesen Regionen unterwegs ist, wo ich bevorzugt meine Bilder mache, also alles im Norden Europas, gerne auch in Island, da ist einfach nichts. Man guckt in die Leere, in die Weite rein, das Auge findet einfach keinen Halt und man kann eigentlich alles so ein bisschen loslassen. Und ich habe sehr früh gemerkt, dass immer dann, wenn ich eigentlich für mich eine Pause brauchte oder eine Entscheidung treffen musste, bin ich nach Island geflogen. Und das ist irgendwie für mich so ein Ruhe- und Kraftpol.
Ruhe- und Kraftpol ist vielleicht eine gute Überleitung. Ich schaue mal, was unser Ruhe- und Kraftpol im Hintergrund, der Hans-Joachim, gehört hat. Und werfe den Ball zu dir rüber, zu unserem Spellcaster.
Ja, herzlichen Dank. Es war traumhaft zuzuhören, zumal ich gerade letzte Woche am Polarkreis war und diese Stille, wenn überall Schnee liegt, du hörst ja nichts, du hörst dein eigenes Rauschen. Das ist natürlich wunderbar. Herzlichen Dank für diesen Blick in dein Leben. Und ich gehe mal mit dem Wort eklektische Biografie sozusagen. Und ich bleibe auch eklektisch in dem, was ich rausgreife. Ich finde, dass es so Mut macht zu sehen für die Menschen, die zuhören und vielleicht ein paar Tage jünger sind als wir, dass auch eine eklektische Biografie, also ich mache das, ich mache das, ich mache das, integriert werden kann in ein glückliches, ein treibendes, ein gestaltendes Leben. Das finde ich sehr, sehr hilfreich. Du warst heute auf dem Wasser, hast gerudert. Ich finde die Ruder ja immer ganz interessant anzuschauen, weil deren Ziel ist in ihrem Rücken. Ja, und dann kommt die Kamera und da hast du zwischen dem, was passiert, eine Kamera, um das Bild zu machen. Und jetzt hast du eine Tätigkeit gefunden, das linke ich zu diesem Integrativen, wo du den Menschen anschaust. Also wo da nichts mehr zwischen ist, sondern das, du hast es nicht gesagt, aber wo ich sage, da ist die Liebe dann dazwischen. Das finde ich interessant und sag das jetzt nicht zu dir, sondern zu allen, die das hören. Also so darf ein Leben sein und es gelingt. Ich habe gehört, dass du hast das Wort Angst mal gesagt, wenn man zu viel liest, wenn man zu viel hört, wenn man sich zu viel Sorgen macht und dann Furcht und dann Mut. Also das ist faktisch ein Dreisatz. Aus Angst mach Furcht, das hat Freud mal gesagt. Und jetzt sagen wir, mach Mut, sei mutig, guck dahin. Dann gab es eine Phase, wo du festgestellt hast, und ich sage das zu dir, aber zu den allen, die hören, ich habe das so gemacht für mich und habe dann irgendwann gemerkt, dass die was anderes, also mein Team, die Menschen, für die ich zuständig bin, was anderes wollen. Und das zeigt für mich, es gibt eine Selbstreflexion über das, was mir wichtig ist, aber es gibt auch eine Selbstreflexion über meine Wirkung, also eine externe Selbstreflexion. Und die ist dann dazugekommen. Also die hast du dann durch die Situation, in der du warst, wahrgenommen. Was mir gefallen hat, als der Sprung kam thematisch von Führung auf Demokratie, faktisch hast du das gleiche Muster bestellt. Wenn ich in der Arbeit zu sehr überlastet bin und mir die Pausen fehlen, dann werde ich kirre oder müde. Und wenn mir zwischen Medien und Nachrichten sozusagen der Sinn verliert, dann werde ich irgendwann müde und mir fehlen die Pausen. Also im Prinzip ist das Kernthema der Schlaf. Wer um 4.30 Uhr in der Nacht aufwacht, nicht mehr wieder einschlafen kann, der muss was tun. Zum Schluss habe ich rausgehört, wenn man führt, muss man die Zugehörigkeit der anderen organisieren, dass sie sich dazugehörig fühlen und deren Beitrag, also für das Gesamte, deutlich machen. Herzlichen Dank. Es sind noch viel mehr Nuancen, aber unsere Zeit ist begrenzt. Danke dir.
Hans-Joachim, vielen Dank. Und wie immer, Nadine, du hast das letzte Wort für heute.
Sehr gerne. Erstmal vielen Dank. Ich glaube, was mir noch wichtig ist mitzugeben, als Führungskraft habe ich eine Verantwortung mir selbst gegenüber und meinem Team gegenüber und natürlich auch meinem Arbeitgeber. Das heißt, diese Wirkung, die ich auf andere habe, die sollte ich nicht unterschätzen. Und auf der anderen Seite als Teammitglied, als Mitarbeitender habe ich auch eine Verantwortung mir gegenüber, meiner Führungskraft gegenüber und auch meinem Arbeitgeber. Das ist keine Einbahnstraße, die von der Führung zum Team geht, sondern auch als Mitarbeitender kann ich mein eigenes Glück in die Hand nehmen und auch mir selber eine Arbeitsumgebung schaffen, die gut funktioniert, auf die dann bitte die Führungskraft auch reagiert. Vielen Dank.
Das war der Spellcast. Lead long and prosper. Mit Sabine Schmidt-Roth, Achim Blöckebaum und Hans-Joachim Spreng. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.